Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Willkommen im Nova Club.
Männer. Wir reden heute nur über Männer. Nein, natürlich reden wir nicht über Testosteron und seine Auswirkungen auf unser Kommunikationsverhalten, sondern wir reden über unsere weiche Seite. Wir reden über unsere Männerfreundschaften und die, das weiß ja sowieso jeder, sind nahe an der perfekten Liebe dran. Erklären lassen wir uns das Phänomen unter anderem von Max und Jakob vom Podcast Beste Freundinnen. Da erzählen die beiden besten Freunde sehr offenherzig von ihrer Freundschaft und uns erzählen sie, was der Podcast mit ihrer Freundschaft wiederum macht. Wissenschaftlich betrachten wir das Ganze dann auch noch, und zwar mit Professor Steve Stieler aus St. Gallen. Der hat für uns eine beinahe wasserdichte Definition von Männerfreundschaft im Angebot. Und der Kulturjournalist Tobias Rüther, der liefert uns die kulturgeschichtliche Einordnung dazu. Viele Männer, aber versprochen, kaum Testosteron. Uns wird euch nicht überraschen, auch am Mikro ein Mann, Dominik Schottner. Schön, dass ihr dabei seid.
Deutschlandfunk Nova.
Ich habe ja schon viel erzählt im Radio. Ich habe erzählt, welchen Verein ich mag, FC Bayern. Ich habe erzählt, was mein Lieblingsessen ist, Pizza. Ich habe erzählt, dass ich manchmal faul bin und dass mein Vater Alkoholiker war. Aber ich habe ehrlich gesagt noch nie darüber nachgedacht, mich mit meinen besten Freunden in ein Studio zu setzen und über unsere Freundschaft zu sprechen, über das Intime, was unsere Freundschaft auch ausmacht. Und das war ein großer, großer Fehler. Das nicht zu tun, denn das wollen anscheinend viele hören. Der Podcast Beste Freundinnen ist irre erfolgreich. Max und Jakob, das sind die Pseudonyme zweier bester Freunde aus Berlin, erzählen in diesem Podcast aus ihrem Leben und lassen eigentlich, sagen wir so gut wie gar nichts aus. Was macht das mit einer Freundschaft, wenn man sie auf eine Bühne zerrt und grell ausleuchtet beziehungsweise tatsächlich jeden Furz aufnimmt und in die Welt rausbläst? Das erzählen uns die beiden jetzt, aber erstmal haben sie ihre Definition von Männerfreundschaft für euch.
Also in allererster Linie Ehrlichkeit. Also dass man eigentlich alles aussprechen kann, ohne dass man Angst haben muss, verurteilt zu werden für das, was so in einem steckt. Ich glaube, das Zweite ist, dass man in irgendeiner Weise ein Hobby miteinander verbindet. Also sei es auch, dass das Hobby nur ist, Gespräche führen. Beziehungsweise oftmals ist was Sportliches hilfreich. Also, dass man eine Aktivität zusammen ausführt. Das, finde ich, macht oftmals Männerfreundschaft aus. Und eine Verlässlichkeit, dass man den anderen anrufen kann, dass man sagt, hier steht ein Umzug an, ich muss mal reden oder ich habe Stress mit dem und dem oder mit meiner Freundin und kann ich zu dir fahren und können wir das zusammen in irgendeiner Form bearbeiten. Eigentlich ist eine Männerfreundschaft so das eigene Rückgrat.
Ja, also wir bedienen, glaube ich, auch nicht in erster Linie dieses Klischeebild einer Männerfreundschaft, was halt sich über Sport oder was ich auch immer sehr oft höre, ist gemeinsam ein Trinken gehen und vor allem auch viel trinken können. Sondern wir sind, glaube ich, gerade was Jakob auch gesagt hat, im Bereich Beziehungen sehr stark aufgestellt, dass wir uns mit Dingen auseinandersetzen, die in erster Linie, glaube ich, nicht typisch für eine Männerfreundschaft sprechen, aber am Ende eine Männerfreundschaft ausmachen, nämlich genau die Punkte Ehrlichkeit und halt auch eine gemeinsame Beziehung auf einer Ebene führen, die über eine reine Freundschaft hinausgeht.
Das ist interessant, weil ihr da zumindest teilweise den wissenschaftlichen, ich sag mal, Kriterien einer Männerfreundschaft jetzt sozusagen entspricht. Da geht es nämlich immer darum, dass etwas aktivitätsgebunden ist, also dass man gemeinsam kicken geht oder dass man gemeinsam angeln geht oder eben einen Umzug gemeinsam irgendwie wuppt. Aber so diese Gefühlsebene, ist das auch wichtig für euch, für eure Freundschaft jetzt auch?
Auf jeden Fall. Also ich glaube, das ist der Kernpunkt. Ich glaube, man findet sich in der Freundschaft meistens über die Aktivität, dass man zusammen irgendwie Snowboarden geht, Surfen geht, Fußball spielt, Basketball. Also dass man irgendwas macht, wo man erstmal nicht reden muss und dann wird man zusammengeführt über diese Ebene und dann kommt vielleicht auch mal das ein oder andere zum Vorschein und da wächst man dann auf einer anderen Ebene, auf der emotionalen Ebene zusammen. Mhm. Und was mir in der Freundschaft super, super wichtig ist, dass ich einen Reflexionspartner habe, also wo ich so meine Sachen, die gerade in mir vorgehen, reflektieren kann, erstmal relativ neutral in Anführungsstrichen, ohne das der Welt zu zeigen und dann kann man irgendwann im zweiten Schritt damit rausgehen. Aber erstmal kann man so gucken, wie schrecklich ist dieser Punkt eigentlich, den ich dir gerade sage.
Mhm. Ihr macht ja nichts anderes in eurem Podcast. Ihr geht ja ständig raus und teilt der Welt mit, was ihr in eurer Freundschaft gerade besprecht oder lasst uns quasi teilhaben in eurem Podcast, an eurem Freundschaftsleben. Warum macht ihr das?
Also wir hatten am Anfang eigentlich einen Grund gesucht, um uns zu treffen. Da kommen wir wieder, da schließt sich der Kreis
Och
wieder,
Gott.
Dass wir genau, dass Männer was tun müssen oder eine gemeinsame Aktivität ausführen müssen. Und damit hat das Ganze begonnen. Und in diesem Prozess hat sich halt das viel, viel größer gestaltet, als wir eigentlich im Ursprung das dachten. Am Anfang haben wir gesagt, wir treffen uns nur, damit wir zusätzlich zu den Gesprächen, die wir eh schon führen, noch die im Podcast führen. Und es ist dann aber größer geworden und vor allem mehr mit der Community zusammen, dass wir mittlerweile eine ganz große Freundschaft mit ganz vielen leben.
Mhm. Und ich finde auch immer miteinander reden ist so eine Art Ablassventil. Das habe ich früher nie gemacht. Also ich habe früher immer alles mit mir selber ausgemacht und dachte auch, das ist sehr männlich. Mhm. Und ich habe mittlerweile das Bedürfnis, mit jemandem darüber zu reden. Und das ist in meinem Fall Max. Der ist mein Ablassventil und wenn man das mal gemacht hat, dass man irgendwas auf der Seele hatte und dann hat man das jemandem erzählt, dann ist das so, als ob sich das Gewicht von dem, was man auf der Seele hatte, teilt durch zwei und man kann schön seinen Müll woanders abladen.
Jetzt teilt ihr das Ganze ja nicht mit zwei, sondern mit mehreren 10.000 Menschen, die euren Podcast immer hören. Das ist ja die Frage, so eine Freundschaft lebt ja auch von Diskretion. Ihr macht ja das Gegenteil davon. Warum macht ihr das?
Ja, wir haben 180.000 Ablassventile mittlerweile, also dementsprechend geteilt wird auch das Gewicht. Ich glaube, es ist schön zu sehen, dass genau das stattfinden kann. Also eine bestimmte Form des Dialogs, dass das gelebt wird und andere daran teilhaben zu lassen. Das eröffnet natürlich auch anderen Menschen Türen, die das vielleicht für sich noch nicht so leben oder die das auch leben und dann genau da anknüpfen können. Ich glaube, wenn man einen Podcast hört, wo das passiert, denkt man ja auch automatisch über sich selber nach und da werden bestimmte Punkte losgetreten. Und das finde ich unglaublich wertvoll. Also das ist eigentlich ein Grund, warum wir es machen und weil es einfach ist. Also weil es uns einfach auch Spaß macht.
Ja. Warum euch so viele Leute zuhören, ist es rein diese Authentizität, die sie bei euch suchen oder ist es auch so ein bisschen wie Katastrophentourismus?
Ist eine Mischung. Also wahrscheinlich ist es einmal das Voyeuristische, dass man jemandem zuhört, wie er einem gerade ein Geheimnis verrät und das ist immer was Schönes, weil es ist immer eine Wertschätzung für die Person. In dem Moment, wo jemand sich mir anvertraut, vertraut er mir als Person und mir als Mensch. Das ist eigentlich das größte Geschenk, was wir jemand anderem machen können. Ich glaube, das andere ist, was auch ganz wichtig ist für die Menschen, dass es selber bei ihnen Gedanken auslöst und dass man mitfiebert zum einen in unseren Beziehungen, aber auch für sich selber guckt, wo stehe ich denn gerade? Wie läuft denn meine Freundschaft? Wie läuft denn meine Beziehung? Und diese großen Lebensfragen stellen wir uns auch immer wieder, also in all unseren Facetten. Wie ist es, wenn man ungeplant Vater wird? Ungewollt ist vielleicht das falsche Wort, weil das Kind ist da und es ist ja auch gewollt. Ich meine, mittlerweile kann man das ja so machen. Oder wie ist es, wenn man 11 Monate nach der Schwangerschaft keinen Sex mehr hatte? Also wie fühlt sich das an für jemanden, der eigentlich ein ausgewogenes Sexleben
bis dato hat? Wie fühlt sich denn an?
Ziemlich komisch. Es ist so, als ob das so rudimentär wird, dass es sich zurück, so wie unser Steißbein. Das war mal ein Schwanz, aber ist jetzt einfach das, worauf man...
Also ich kann sagen, Jakob ist ja anhänglich geworden, unser Freund.
Ach Gott, also ihr habt jetzt auch so eine leicht körperliche Ebene entwickelt.
Auf jeden Fall, wir haben wie heißt das nochmal, wie heißt diese Männerfreundschaft, wo man ab und zu mal kuschelt? Bro-Friends? Ich weiß es nicht mehr.
Bromance?
Bromance. Wir haben eine Bromance. Wir haben eine deepe Bromance entwickelt. Also ich zu Max, aber er nicht zu mir.
Ich weigere mich noch. Ich bin noch nicht so weit.
Also ihr habt nicht den Eindruck oder das Gefühl manchmal, dass ihr euch vielleicht verquatscht und irgendwie ein bisschen zu viel preisgebt von euch, sondern ihr sagt, das ist einfach, wie es ist. Das ist unser Ablassventil und da können wir auch zu stehen.
Was heißt denn zu viel preisgeben? Das finde ich ist immer eine interessante Frage in unserer Gesellschaft. Jeder macht irgendwas heimlich. Entweder guckt der eine Erotikfilme, die unterhalb der Gürtellinie sind. Der andere geht in ein Domina-Studio. Der andere ruft eine Sex-Hotline an. Also irgendwas macht jeder, was einem unangenehm ist. Und was passiert in dem Moment, wenn wir das preisgeben? Also wenn wir eigentlich alles offenlegen. Das ist so wie, wenn man gar keine Geheimnisse mehr hat. Ob das gut oder schlecht ist, sei dahingestellt. Aber was passiert mit einem? In erster Linie wird man unglaublich verletzlich, aber dann merkt man, dass einem als Persönlichkeit, als der Mensch, der man ist, nichts passieren kann. Und für uns ist das auch immer wieder rausgehen mit seiner nackten Wahrheit. Und das ist ein unglaublich heilender Prozess am Ende. Also es ist ein gutes Gefühl. Es ist natürlich auch jedes Mal eine Überwindung, aber irgendwie ist das was Reinigendes. Es ist, als ob man eine Psychotherapiestunde macht mit der ganzen Nation.
Nur, dass ihr nicht dafür zahlen müsst. Genau. Wisst ihr denn, ob ihr mit eurem Podcast schon Bromances oder einfach Männerfreundschaften irgendwie gestiftet habt oder irgendwie geholfen habt, die zu kitten, also die wieder zusammenzubringen möglicherweise?
Also was wir auf jeden Fall immer wieder mal bekommen an Mails und auch auf Instagram Bilder von Männerfreundschaften, die dann entsprechend weitaus männlicher wirken, als wir es dann sind und uns auch berichten, dass sie das in ihrem Freundeskreis oder in ihrer Freundschaft genauso erleben, wie wir das beschreiben. Und das bestätigt uns auch nochmal, es gibt halt auch noch mehr als dieses klassische oder klischeehafte Bild einer Männerfreundschaft, wie es am Anfang beschrieben wurde.
Hm. Was heißt männlicher als ihr? Was meinst du damit?
Optisch auf jeden
Optisch
Fall.
Optisch vor allem.
Also so Muckibudentypen oder
ja,
was?
Ja, genau. Ab und zu mal an der Handelbank vorbeigelaufen und auch mal was aufgehoben.
Also richtig, okay, alles klar. Also ihr seid das Gegenteil davon.
Ja, also mittendrin, also Waschbärbauch und Spaghettiarme.
Euer Podcast heißt ja nicht Beste Freunde oder Bromance oder irgendwie sowas in der Richtung, der heißt ja Beste Freundinnen. Die Frage, die wir am Schluss noch klären müssen, ist, habt ihr den so genannt, weil ihr glaubt, dass so intim, wie ihr da sprecht, sonst eigentlich nur Frauen miteinander sprechen?
Das kann man mit einem ganz klassischen Ja abschließen.
Du hast es erfasst.
Nein, tatsächlich ist es so, dass wir oftmals Konversationen führen, die wir sonst nur von Frauen kennen. Also ich bin beispielsweise mit Frauen ausschließlich groß geworden und diese Art der Kommunikationskultur, die wurde vor allem von meinen Schwestern und meiner Mutter gepflegt und da hieß es dann immer so, Jakob, komm doch mal kurz an den Tisch, wir müssen nur mal kurz reden. Man selber hat schon so richtigen Hals gekriegt, aber ja, das hat sich irgendwie eingeprägt über die Jahre und eingeschliffen und ich habe dann irgendwann jemanden gefunden, der genauso mit seiner Mutter anscheinend geredet hat und auf einmal sind die besten Freundinnen entstanden.
Und hat es euch geschadet?
Also es ist einfach eine andere Art und Weise, die Welt zu sehen und zu bewerten und zu erleben. Ich glaube, manchmal ist es ein bisschen belastender, aber dafür haben wir unser Ablassventil.
Die katholische Kirche würde sich über so viele freiwillige junge Follower sicher freuen. Max und Jakob vom Podcast Beste Freundinnen, da geben die intime Details ihrer Freundschaft ganz gerne und auch freiwillig preis, findet ihr sicher im Netz.
Deutschlandfunk Nova.
Männerfreundschaften sind ja was ganz Besonderes, ne? Ganz besonders, ganz besonders. Egal ob jetzt Bromance Männerfreundschaften oder Kletterbuddy Männerfreundschaft oder intellektueller Sparringspartner Cognac-Schwenk Männerfreundschaft. Nur zwischen Männern gibt es echte Liebe. Echte Zuneigung, sagen manche zumindest. 3 oder 4, das ist bei mir die Zahl meiner engen oder vielleicht sogar besten Freunde. Und so geht es auch meinem Kollegen Dominik Evers. 3 sehr gute Freunde hat er.
Sehr ähnlich bei mir. Also ich habe auch 3 sehr, sehr, sehr enge Freunde. Bester Freund mit eingeschlossen und die kenne ich alle schon wahnsinnig lange. Also den einen schon, ich habe eben mal kurz gerechnet, seit 20 Jahren, den anderen seit 16 Jahren und den anderen so seit 6 oder 7 Jahren. Aber da sieht man schon irgendwie, ja, die, die da schon irgendwie lange dabei sind, bei denen ist es irgendwie auch dann so eine richtige feste Männerfreundschaft geworden.
Ist ja auffallend, dass es bei beiden so die Zahl 3 irgendwie ist, ne? Also,
Interessant.
Ja. Ist da irgendwas oder können wir nicht mehr?
Ich glaube tatsächlich, wir können nicht mehr, weil man sieht das ja, wenn man sich um diese 3 Freundschaften wirklich richtig kümmern will, dann kostet das eben auch Zeit. Und ich habe immer so die Theorie, für mehr als 3 Freundschaften hast du einfach keine Zeit, weil ansonsten ist es halt oberflächlich. Aber wenn du 3 Freundschaften haben willst, bei denen du irgendwie immer auf dem Laufenden sein willst und bei denen du irgendwie auch sagst, okay, ja, ich kann denen alles erzählen und auf der anderen Seite können die mir auch alles erzählen, dann ist mehr eigentlich gar nicht drin.
Wie pflegst du diese Freundschaften, diese 3?
Also schon regelmäßig treffen, aber der eine wohnt schon 600 Kilometer hier von Berlin weg. Und da ist es dann so, dass wir uns, weiß ich nicht, so einmal in 2 Monaten ungefähr sehen, was schon relativ häufig ist, finde ich, für die Entfernung. Und ja, das geht auch über regelmäßige Treffen. Es ist aber dann dazwischen tatsächlich so, dass wir nur ab und zu mal kurz eine WhatsApp schreiben oder so und dann nicht irgendwie regelmäßig telefonieren. Aber wenn wir uns dann alle 2 Monate wiedersehen, dann ist es irgendwie auch total fest.
Seid ihr 4 auch untereinander befreundet oder sind das 3 separate Freunde?
Nee, völlig separat. Mhm. Also die haben alle miteinander überhaupt nichts zu tun. Wie ist das bei dir?
Wir sind tatsächlich so eine 4er-Kombo, ja. Auch schon seit der Schule. Und wir wurden auch immer so als Einheit auch gesehen und haben immer eine gemeinsame WhatsApp-Gruppe und da ist dann immer ein großer Spaß, dann, wenn man sich dann irgendwie am Wochenende irgendwelche Fotos hin und her schickt, was man da jetzt eben gerade gemacht hat. Aber die wohnen auch leider 600 Kilometer zum großen Teil entfernt. Diese Tiefe der Freundschaften, die du jetzt eben beschrieben oder angedeutet hast, ja, kann man ja nie richtig beschreiben eigentlich, kann man nur fühlen. Glaubst du, dass das auch mit Frauen möglich ist?
Oh, gute Frage. Ich glaube fast ehrlich gesagt nicht.
Oh, piu.
Ich
Warum
weiß,
nicht?
Ganz, ganz schwere Frage. Aber ich glaube, dass dass Männerfreundschaften irgendwie immer noch mal so eine gewisse andere Ebene haben. Also da ist es auch völlig okay, wenn der eine mal sich längere Zeit nicht so richtig gemeldet hat. Das wird irgendwie sofort verziehen. Das ist irgendwie kein großes Ding. Und ich habe so ein bisschen die Erfahrung gemacht, dass das dann mit Frauen ein bisschen anders ist und automatisch da auch diese sexuelle Komponente mit reinkommt, die auch Ärger machen kann. Mhm. Ist so zumindest
heißt
meine Erfahrung.
Heißt im Umkehrschluss, dass zu einer Männerfreundschaft zwingend dazugehört, sich auch über Frauen auszutauschen? Oder kann das auch einfach völlig außen vor bleiben?
Das ist auch so platt irgendwie. Nee, weiß ich nicht. Also nee. Ich glaube, das wird in Till Schweiger-Filmen so dargestellt, aber das ist in der Realität nicht so.
Aber wollen wir Till Schweiger jetzt nicht Unrecht tun?
Nee, aber ich glaube einfach, dass man auch eine Männerfreundschaft haben kann, indem man gar nicht so großartig über Frauen reden muss, sondern über, weiß ich nicht, über Job, über Politik, über Leben an sich. Und da muss jetzt nicht irgendwie die Beziehung mit der jeweiligen Freundin immer irgendwie so im Mittelpunkt stehen, dass man die durchdiskutiert.
Aber was ist dann der Kern für eine Männerfreundschaft für dich? Was an diesen drei Männern, der Freundschaft zu ihnen, ist für dich so wichtig, so lebenswert, dass du so lange schon dran festhältst?
Dass man unkompliziert über alles sofort reden kann. Und dass man sich nicht erklären muss. Und dass man auch mal eine halbe Stunde sich anschweigen kann.
Kannst du das mit deiner Freundin auch?
Ja, auf jeden Fall.
Sie hört uns zu.
Ja, kann durchaus sein. Nee, ja, auf jeden Fall, aber halt eben auch nochmal ein bisschen anders.
Hat er sich gerade nochmal die Kurve gerade noch gekriegt, Kollege Dominik Evers. Kann nicht mehr als drei Männerfreundschaften gleichzeitig haben. Ob er damit alleine ist, das hören wir gleich und lassen wir uns erklären von einem Psychologen, der über Männerfreundschaften promoviert hat.
Deutschlandfunk Nova.
Wir sprechen heute über Männerfreundschaften und natürlich hat sich auch die Wissenschaft schon damit auseinandergesetzt. Steve Stieler von der Fachhochschule St. Gallen ist Pädagoge und hat sich für seine Promotion mit dem Thema Männerfreundschaften ein bisschen intensiver beschäftigt und er hat deswegen also eine beinahe wasserdichte Definition von Männerfreundschaft in sein Handy diktiert.
Aus wissenschaftlicher Sicht kennzeichnet die Männerfreundschaft, dass sie über das Miteinander sich aufeinander beziehen. Das heißt, im Zentrum steht die gemeinsam getragene Aktivität und die ist sozusagen die Brücke oder der Anker zu dem, was daraus entsteht, also Nähe, Selbstoffenbarung und so weiter. Da braucht es in der Regel immer die gemeinsame Aktivität als zentralen Anker.
Das heißt, Männer können nicht einfach miteinander befreundet sein, weil sie sich irgendwie nett finden oder weil sie sich einander angezogen fühlen, sondern die brauchen zum Beispiel den gemeinsamen Kneipenabend, die brauchen den gemeinsamen Angelteich, wo sie sich treffen. So in der Richtung?
Ja, also sie müssen sich auch angezogen fühlen natürlich, das ist schon so. Aber sie sind natürlich von der Erziehung her dazu erzogen worden, dass sie nicht jetzt einfach mit über sich selbst reden beispielsweise, ihre Gefühle preisgeben und andere Dinge. Dazu braucht es doch ein längeres Vertrauen und eine Vertrauensbasis entsteht insbesondere eben tatsächlich durch diese Kneipenbesuche, durchs Angeln, durchs Wandern, durchs Klettern gehen, Badminton spielen und so weiter.
Aber die Frage, die sich von mich daraus ableitet, warum ist das sozusagen ein Kriterium für eine Männerfreundschaft? Das ist doch ein Kriterium für eine Freundschaft zwischen Mann und Frau, zwischen Frauen auch oder anderen Geschlechtern, die es möglicherweise noch gibt, dass man Dinge miteinander unternimmt. Oder liege ich da falsch?
Es gibt immer Ausdifferenzierungen zwischen Freundschaftsbeziehungen, egal ob Männer oder Frauen. Aber die Jungs werden tatsächlich in ihrem Aufwachsen dazu erzogen, im Außen sich eigentlich zurechtzufinden. Und die Mädchen nach wie vor leider in der Regel sich im Innenrecht zurechtzufinden. Und das heißt, die Jungs brauchen wirklich die Aktivität erstmal oder das gemeinsame miteinander spielen, um sich nahe zu kommen. Die Mädchen können durchaus auch in einem Raum sein und sich zum Beispiel zu unterhalten, einfach nur unterhalten, ohne dass es jetzt tatsächlich eine Aktivität, so wie ich sie jetzt verstehe, dass man von außen gesehen da miteinander was tun muss.
Das ist ja interessant vor dem Hintergrund, dass ein Großteil der Erziehungs- und Bildungsarbeit bei Jungs ja von Frauen geleistet wird. Ne? Grundschullehrerinnen sind fast immer Frauen, Kindergärtnerinnen sind fast immer Frauen. Die Mütter sind sehr präsent im Leben von Männern. Woher kommt es? Also sind Rollenverständnisse so stark tatsächlich über die Jahrzehnte hinweg?
Also es hat sich schon viel getan in der Emanzipationsbewegung, aber sozialisatorisch hat sich bisher eigentlich noch wenig getan. Wenn Sie gucken, wie raumgreifend Jungs sind, und wie sich die Mädchen zurückziehen, eher in den Innenbereich, dann sind das nach wie vor noch sehr stereotype Dinge, die da passieren. Und genau das sind ja die Räume, wo die Jungs sich gut zurechtfinden und auf der anderen Seite, wo die Mädchen sich zurechtfinden. Und ich glaube, dass tatsächlich auch, und das ist leider noch so, in der Regel auch beispielsweise nicht erlernt wird von den Jungs, sich tatsächlich über ihre Gefühle auszudrücken. Also das Sprechen über Gefühle braucht wirklich einen hohen Grad an Vertrauen und dazu braucht es einfach meines Erachtens so diese Brückenkomponente und das kann auch als Biertrinken sein, dass man miteinander da aktiv ist und miteinander tatsächlich im Außen etwas macht.
Wir haben mit meinem Kollegen Dominik Evers die These diskutiert, ob Männer tatsächlich nicht mehr als 3 gute Freundschaften haben können, weil sie es einfach so kapazitätsmäßig nicht irgendwie hinbekommen. Was sagen Sie dazu?
Es kommt auf die Lebensphase drauf an. Ich würde erstmal, glaube ich, ist ganz wichtig zu sagen, dass insbesondere bei Männerfreundschaften die Kontakthäufigkeit wenig mit der Intimität zu tun hat.
Also man kann sich auch ein halbes Jahr nicht sprechen und trotzdem treffen und dann wieder ein Herz und eine Seele sein.
Genau. Und das ist natürlich, da ist der Anker Aktivität natürlich hervorragend, weil man dann gleich wieder anschließen kann an das, was man sowieso gerne miteinander tut. Und ich denke nicht, dass es jetzt so 3 gute sind. Was ich beobachte eher auch in den Untersuchungen, dass es sehr ausdifferenziert ist. Mit den einen mache ich das, mit den anderen mache ich das, mit den nächsten mache ich das.
Sagt der Pädagogikprofessor Steve Stieler aus St. Gallen.
Deutschlandfunk Nova.
Ganz, ganz dicke waren sie miteinander, heißt es. Die Rede ist nicht von David Alaba und Franck Ribéry oder Kida Ramadan und Frederik Lau. Nein, die Rede ist von Goethe und Schiller. Die sollen sehr dicke Buddies gewesen sein, nicht aber Blutsbrüder wie Winnetou und Old Shatterhand. Aber die Freundschaft der beiden Dichterfürsten zeigt dann doch, Männerfreundschaften haben eine lange Geschichte. Eine, mit der sich der Journalist und Autor Tobias Rüther intensiv beschäftigt hat für sein gleichnamiges Buch Männerfreundschaften. Und der Auslöser, dieses Buch überhaupt zu schreiben, hat Tobias mir erzählt, der Auslöser waren natürlich seine eigenen Männerfreundschaften.
Es fing mit mir an. Das war einfach so, dass ich ganz früh schon auch als kleiner Junge wahnsinnig fasziniert war von den großen Männerfreundschaftsgeschichten. In erster Linie war es dann eher so Stand By Me, solche Filme, weniger Winnetou und Old Shatterhand, eher sowas wie das fliegende Klassenzimmer von Kästner, wo eben immer große, sagen wir mal, Jungsfreundschaften vorkamen. Und ich habe mir dann früh schon so einen gewünscht und gleichzeitig immer auch einen gehabt, auch mit einer ziemlich intensiven Mal-so-mal-so-Konjunktur so ungefähr. Das war mal besser, mal schlechter. Und irgendwann mal gedacht, komisch, wann ist der Wunsch entstanden? War der Wunsch, einen besten Freund zu haben, da bevor ich dann diese Bücher und die Filme so toll fand? Oder war es andersrum? Und das war der Ausgangspunkt des Buches. Einfach zu fragen, gibt es da was? Ist das ein Vorbild, was man vorgelebt bekommt, dem man dann nacheifern will? Oder ist es andersrum, dass man eben eine Neigung zur Freundschaft hat und dann feststellt, dass man dann noch mehr darüber lesen will und erfahren will?
Und was ist die Antwort? Wie weit zurück geht die Männerfreundschaft? Wo hat sie vielleicht ihren Ursprung?
Wenn man anfängt zu suchen, ist man natürlich überwältigt von dem Zeug, was es dann da alles gibt. Also die Männerfreundschaft gibt es in der Bibel zwischen David und Jonathan. Es gibt sie im Laufe der Jahrhunderte. Je mehr man natürlich in die Neuzeit kommt, umso mehr, je mehr auch eben das literarische Erzählen oder das eigensinnige, individuelle Erzählen eben möglicher wird, desto mehr Beispiele gibt es dafür. Also Montaigne zum Beispiel ist so, der man immer so für den ersten modernen Menschen gehalten hat. Der hatte auch einen besten Freund und als der starb, war er am Boden zerstört. Und das, was dann Montaigne über seinen Freund Etienne eben sagt, unterscheidet sich auch nicht viel von dem, was Winnetou und Old Shatterhand so an Liebesschwüren zueinander sagen. Das ist interessant. Es sind immer wieder die gleichen Konstellationen und dann geht so durch die Jahrhunderte und hat eigentlich in jeder Epoche mindestens eine Handvoll von denen.
Sind das jetzt auch schon die Beispiele, die dich besonders begeistert haben oder sind das die, die einfach besonders rausgestochen sind?
Was mich besonders begeistert hat, und das war dann so die Initialzündung des Buches, das Buch dann tatsächlich dann anzugehen, war eher der Erfolg von Chick von Wolfgang Herrndorf. Wieder eine Jungsfreundschaftsgeschichte, ein riesiger Erfolg. Irgendwie so wie aus nichts einen Jugendroman über 2 Jungs, 14, 15, die ein Auto klauen und abhauen. Total klassisch in der ganzen Anlage von den Elementen, also Roadtrip, unterwegs sein, gegen die Eltern sind weg, wir hauen ab, wir suchen das ganz große Neue, scheitern, aber wir scheitern interessant daran. Und es war einfach faszinierend zu sehen, dass das ist im Jahr 2010 rausgekommen und wieder war es so, als würde diese Geschichte zum ersten Mal erzählt werden. Also und das ist so das, was dann bei mir alles ins Rutschen gebracht hat, weil ich dachte, okay, wenn das jetzt schon wieder passiert, dann ist es wirklich irgendwie so ein lebenslanges oder alle Epochen überschreitendes Thema, Und dann habe ich angefangen zu suchen.
Mich würde interessieren, was die Forschung eigentlich zu Männerfreundschaften sagt.
Ja, der folgt dann quasi eben auch dieser Frau-Mann-Teilung und ist eher desillusionierend in dem Sinne, dass er sagt, die Männer neigen zum Schweigen in ihren Freundschaften und zu Hobbys und die Frauen reden. Der Gegenstand der weiblichen Freundschaft, das ist jetzt alles verallgemeinernde soziologische Untersuchung, die weibliche Freundschaft besteht in Kommunikation und Austausch über das, was einen bewegt, und die männliche Freundschaft basiert auf einem gemeinsamen Hobby, Interesse von Fußball bis hin zu in der Garage am Auto rumschrauben.
Angeln gehen und irgendwie
Angeln
so.
Gehen, sowas, genau. Okay.
Und da schreien jetzt viele Männer in diesem Moment auf und sagen, so genau. Ein Käse.
Genau, und das habe ich auch getan. Und insofern ist das Buch, was ich da geschrieben habe, auch so ein bisschen Anschreiben gegen das Klischee. Dieses Klischee, wie jedes Klischee, hat einen Korn Wahrheit. Was ich aber festgestellt habe, das Buch besteht nicht nur also aus Beschreibungen von so literarischen oder filmischen Vorbildern, sondern ich habe eben auch drei Männer-Freundschaftspaare befragt zu ihrer Freundschaft. Und alle drei Paare haben gesagt, seitdem wir uns kennen, die meisten, die zwei von denen kennen sich 70 Jahre lang, Reden wir ununterbrochen, wir schreiben uns Briefe, wir reden und reden und reden und reden. Und das fand ich dann schön, weil es dann so die Theorie geschlagen hat, dass in der Praxis man sagen kann, dass das Bedürfnis, sich auszutauschen über die Sorgen, möglicherweise jetzt nicht unbedingt geschlechterspezifisch ist, sondern eine menschliche Eigenschaft, die uns allen gemeinsam ist.
Mir ist aufgefallen, gerade weil ich auch so relativ lange schon zu Männern sehr innige Freundschaften pflege, dass Körperlichkeit größer geworden ist in den vergangenen Jahren. Also dieses Einschlagen unter Jungs, so, das hat sich schon immer gehalten, aber dass auch tatsächlich vermehrt Männer sich wieder umarmen, sich auch richtig innig umarmen. Kannst du das in deinen Recherchen irgendwo wiederfinden?
Das ist schwierig, das so genau auf den Punkt zu bringen. Also ich würde sagen, wir erleben gerade eben, und das hat nicht nur mit der Männerfreundschaft oder mit dem Männer-Selbstverständnis zu tun, sondern auch eben durch so mit Phänomenen wie MeToo oder sowas. Wir sehen gerade, dass die althergebrachte Vorstellung davon, was ist ein Mann, ins Schwanken gerät. Und ich glaube, dass wir gerade in einem Zeitpunkt sind, wo die Selbstvergewisserung, wer sind wir eigentlich als Männer, wer können wir sein, was können wir sein, wie können wir miteinander sein, gerade an so einem Scheitelpunkt steht, dass sich möglicherweise da was tut. Und das, ich würde schon sagen, dass man in den letzten 30 Jahren sicher was so die, so in dem Maße, in dem das soziale Miteinander sich entspannt hat, auch dann eben das eher steife Umgehen unter Männern auch weniger geworden ist. Wenn man sich vorstellt, dass man an der Uni in die 68er sich noch gesiezt haben, glaube ich, in dem Maße haben sich halt auch einiges entkrampft. Aber du willst ja auch was anderes hinaus, nämlich auf eine Form von größerer Intimität, dass man mehr Gefühle zeigt als Mann. Und ich glaube, dass da tatsächlich sich ja was tut. Und ich glaube, dass in dem Maße, in dem der Feminismus die Männer immer schon zu Recht aufgefordert hat, über sich selbst nachzudenken, in dem Maße, wie der erfolgreicher wird, da auch bei den Männern was ins Rutschen kommt und man auch anfängt, über die Rollenvorbilder nachzudenken, über die Leitbilder, die man hat, sowas wie Indianer kennt keinen Schmerz, immer schon ein Schwachsinnssatz gewesen, aber mit sowas wächst man natürlich auf als kleiner Junge. Und das führt dann dazu, dass man eben, wenn man traurig ist, möglicherweise seinen Freund eben nicht in den Arm nehmen will, sondern sich das verkneift. Ich glaube, da rutscht gerade was.
Ist ja ein interessanter Zusammenhang, ne? Dass sozusagen die Bewegung der Frauen zur Gleichstellung der Frau letztlich dafür sorgt, dass die Männerfreundschaften, die ja so ein bisschen auch Feindbild möglicherweise sind, sich ja sozusagen auf einer Ebene verbessern und irgendwie den Frauen ein Stück weit entgegenkommen vielleicht.
Als ich die Recherche für mein Buch begonnen habe, habe ich festgestellt, dass es alle möglichen Formen schreibender Auseinandersetzungen von Frauen mit sich selbst, Frauen in der Gesellschaft, wer bin ich als Frau, wer bin ich als Mutter, angetrieben durch die feministische Bewegung und auch den Drang, der da drin steckte, sich über sich selbst zu vergewissern, den Ort zu suchen, entwickelte sich da wirklich ein eigenes literarisches Genre. Es gibt das für Männer so gut wie gar nicht. Es gibt also die Anzahl der Bücher, die sich essayistisch mit der Frage, wer bin ich als Mann, beschäftigen. Das Buch ist jetzt 5 Jahre alt. Das war damals sehr dürftig. Es kommt immer mehr und mehr. Aber es ist jetzt nicht so, dass es in dem ausgeprägten Maße eben eine Form von maskuliner Selbstvergewisserung geben würde, wie es das eben gibt für die feministische und die weibliche Seite. Und daran sieht man schon, irgendwie kann man schon als Mann lernen von Feministinnen. Also das ist schon was ich gut finde, weil da hängt immer dran, sich zu fragen, wo stehe ich gerade, wer bin ich in der Welt, wo will ich hin? Und diese Form von Selbstbefragung hat ja noch nie irgendjemandem geschadet. Und da kann man tatsächlich lernen von dem, was die Feministinnen vorgemacht haben.
Jetzt hast du gesagt, wir könnten was lernen von den Feministinnen. Wir, meine ich jetzt wir Männer, die wir Männerfreundschaften pflegen. Aber ist das auch etwas, was du dir wünschst? Oder bist du eher so einer, der sich diese alten Männerfreundschaften zurückwünscht?
das Buch hat schon ein klares Feindbild. So das Feindbild Putin, Schröder, Zigarre rauchend, Bros. Die große, ja genau, Bromance-mäßig die große Weltlage sichten und dann sich gegenseitig zu größeren Deals verhelfen, so ungefähr. Es gibt die taktische Männerfreundschaft und das ist schon auch der Gegner, gegen die ich angeschrieben habe. Mhm. Das gibt es natürlich. Es gibt Konstellationen, in denen eben auch sowas gefördert wird. Und ich meine, jeder soll leben, wie er leben soll. Es ist jetzt nicht so, dass ich da irgendwelche Vorschriften mache. Mein Wunsch aber wäre natürlich, dass den Männern die Zunge etwas gelockert wird und dass den Männern es möglich ist, sich zu umarmen und dass den Männern es leichter fällt, über Gefühle zu reden unter Männern. Also ich habe da viele Mitschreiter. Also eigentlich alle Männer, mit denen ich in diesem Buch zu tun hatte, denen geht es auch so. Und die haben zumindest dieses Bedürfnis gehabt, sich jemandem anzuvertrauen, mit dem man eben kein Liebesverhältnis hat, sondern irgendjemand Zweites, den man intensiv genauso mag, aber dem man gerne sein Herz eröffnen muss, weil wir halt eben dann doch einen großen Überschuss an Bedürfnis haben, unser Leben mit anderen zu teilen und so. Und das war schon der Wunsch zu sagen, Leute, geht hin und macht das, denn es tut gut. Es macht das Leben reicher. Man kann echt tolle Sachen erleben. Also man muss ja nicht ein Auto klauen, aber es macht das Leben reicher, sich nicht zurückzuziehen, sondern auszugehen und sich anderen anzuvertrauen. Also sehr naiv eigentlich, aber dieses naive Pathos hat mir auch in den Männerfreundschaftsgeschichten immer besonders gut gefallen.
Tobias Rüther von der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Das kann man nur unterstreichen. Leute, ihr seid nicht weniger männlich, wenn ihr miteinander redet. Statt gemeinsam saufen zu gehen, nach dem Saufen könnt ihr sowieso gar nicht mehr so gut miteinander reden.
Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Das Letzte vom Tag. Und das war heute auch noch.
Ludwigsburg. Ein Wurstdieb hat auf einem Weihnachtsmarkt in Baden-Württemberg einen Feinkoststand geplündert und sich mit hunderten Salami aus dem Staub gemacht. Wie eine Polizeisprecherin heute sagte, war der Unbekannte in der Nacht zum Sonntag in den Marktstand in Bietigheim-Bissingen eingebrochen. Am Sonntagmorgen entdeckten Marktleute dann, dass 8 prall gefüllte Körbe mit Würsten im Wert von rund 1000 Euro fehlten. Nun hoffen wir, dass jemand etwas gesehen hat, sagte die Sprecherin. Zeugen sollen sich bei den Beamten melden. Es geht, so kann man nicht von der Hand weisen, offensichtlich um die Wurst.
Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Die Podcasts jederzeit auch auf deutschlandfunknova.de.